Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte uns am Anfang eine Frage stellen. Was ist wirklich wichtig im Leben eines Christen? Was ist wichtig für uns Gläubige, für dich und für mich? Bibel lesen? Ja. Beten? Auf jeden Fall. Mitglied in dieser Gemeinde hier zu sein? Absolut. Gottesdienst am Sonntag, Hauskreis, Evangelisationstreff. Ich habe mir diese Frage gestellt, was ist wirklich wichtig in unserem Leben als Christen, als ich dabei war, einen Bibeltext für die heutige Predigt auszusuchen. Was ist wirklich wichtig für euch? Letzten Endes ist die Entscheidung gefallen, von großer Bedeutung für uns, die wir an Jesus glauben, ist es, in Christus zu bleiben. In Christus bleiben, das ist das Thema der heutigen Predigt. Nun bin ich natürlich nicht der Erste, der diese Antwort gibt. Auch habe ich die Wichtigkeit des Themas, in Christus zu bleiben, nicht erfunden. Unser heutiger Bibeltext ist Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Und wir befinden uns hier an einer ganz entscheidenden Stelle im Johannesevangelium. Die Kapitel 13 bis 17 umfassen die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger gerichtet hat. Vorher lesen wir von vielen Wundern, die er getan hat. Er macht Wasser zu Wein, er heilt, er vermehrt Brot. Und wir lesen, dass das zur Feindschaft der damaligen führenden Juden gegen ihn geführt hat. Sodass sie, nachdem Jesus seinen Freund Lazarus von den Toten auferweckt, beschließen, ihn umzubringen. Das ist Kapitel 11 im Johannesevangelium. Doch dies wohl wissend begibt sich Jesus auch für seinen Freund Lazarus trotzdem in das gefährliche Gebiet Jerusalem. Und genau hier befinden wir uns. Es ist der letzte Abend, bevor Jesus gekreuzigt wird, nur ein paar Stunden, bevor Judas hingeht und ihn verrät, vielleicht gerade auf dem Weg zum Garten Gethsemane, wo er später festgenommen und abgeführt wird. Und in diesen letzten Stunden, die er mit seinen Jüngern verbringt, zeigt und sagt er ihnen das, was wirklich wichtig ist. Das, was sie keinesfalls vergessen dürfen, wenn er nicht mehr so wie bisher unter ihnen ist. Und das ist genau das, was wir uns heute anschauen möchten, in Christus bleiben. Doch bevor wir das machen, möchte ich mit uns beten, dass wir die Wichtigkeit dieses Themas verstehen und es uns auch zum Herzen dringt. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass wir daraus alles ziehen dürfen, was wichtig für unser Leben ist. Und sie ist die Lehre, die wir uns heute anschauen möchten. Dieses Thema, in deinem Sohn zu bleiben, durch dessen Blut du uns erlöst hast. Danke, dass wir diese letzten Worte, die Jesus an seine Jünger gerichtet hat, heute Morgen anschauen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, was es wirklich heißt, in Christus zu bleiben. In Jesu Namen. Amen. Ich habe euch heute keine drei Punkte mitgebracht, die wir uns anhand des Textes nacheinander anschauen möchten, sondern ich möchte euch am Anfang erklären, worum es im Kern unseres Textes geht und dies dann Vers für Vers mit Inhalt füllen. Das ist so unser Plan für die nächste halbe Stunde. Im Kern geht es darum, in Christus zu bleiben. Unser Text erwähnt das alleine 5-mal. Und wenn wir das tun, in Christus bleiben, dann bringen wir viel Frucht. Und das führt letzten Endes dazu, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird. Also der Text ruft uns dazu auf, in Christus zu bleiben, wodurch wir viel Frucht bringen, was den Vater im Himmel verherrlicht. Und lasst uns dazu jetzt den ganzen Text gemeinsam lesen und wir hören auf das Wort des lebendigen Gottes. Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Nochmal zu Vers 1. Dort sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Wenn wir das Johannesevangelium bis hierhin gelesen haben, dann fällt uns auf, dass Jesus zum wiederholten Male diese Worte benutzt: Ich bin. In den Kapiteln vorher sagt Jesus über sich selber: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und zum siebten: Ich bin der wahre Weinstock. Und in diesem Wörtchen wahr, ich bin der wahre Weinstock, steckt, denke ich, mehr drin, als wir im ersten Moment vielleicht denken mögen. Jesu Jünger kannten das Alte Testament. Sie kannten das Bild des Weinstocks. Wir haben gerade in der Schriftlesung eine dieser berühmten Stellen gehört, wo deutlich wird, dass Israel der Weinstock Gottes ist. Und das wussten nicht nur die Jünger, sondern das war damals allgemeines Wissen. Es war sogar so, dass vorne auf dem Jerusalemer Tempel dieser Weinstock abgebildet war, ein Symbol für das Gottesvolk. Und doch lesen wir in Stellen wie Jesaja 5, dass dieser Weinstock eine Enttäuschung ist. Er bringt schlechte Frucht. Und was unser Text hier bahnbrechend ausdrückt, ist, dass Gott einen neuen Weinstock gepflanzt hat, den wahren Weinstock, seinen eigenen Sohn Jesus Christus, der durch diejenigen, die in ihm bleiben, jetzt endlich die Frucht bringt, die dem Vater gefällt. Ja, dieses Bild muss phänomenal gewesen sein für die Jünger. Und ich hoffe, wir können das nachvollziehen, auch wenn wir dieses Bild des Weinstocks heute nicht mehr alltäglich sehen. Und in Vers 2 wird dieses Bild, was wir jetzt vor dem inneren Auge haben, erweitert. Schaut mit mir rein, dort heißt es: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also der Weinstock hat Reben und die bringen Frucht oder eben nicht. Und wir lesen, dass der Weingärtner die Reben wegnimmt, die keine Frucht bringen. Und im Bild heißt das, dass sie abgeschnitten werden. Und wir sehen in Vers 6, dass das noch genauer erklärt wird. Wir werden dorthin kommen. Aber auf der anderen Seite, die Rebe, die Frucht bringt, die reinigt der Weingärtner. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, was es heißt, eine Rebe an einem Weinstock zu reinigen. In der Fachsprache heißt das nämlich, eine Rebe zurückzuschneiden. Also haben wir das vor Augen, hier ist dieser Stamm und da sind so unterschiedliche Reben dran. Und der Weingärtner schneidet jetzt die Rebe zurück, die Frucht bringt. Und für ein ungeschultes Auge sieht das so aus, als würde man den Weinstock kaputt machen. Der Anblick des Weinstocks danach ist elend. Dort ist keine Frucht mehr dran, keine Blüte, da sind nicht nur mehr Blätter dran. Vielleicht habt ihr so ein Bild schon mal gesehen. Aber genau dieses Zurückschneiden bewirkt, dass in der nächsten Erntezeit der Weinstock mehr Frucht bringt. Und die Frucht, die er bringt, ist auch viel süßer, als wenn man den Weinstock einfach so wuchern lässt. Gott, der Vater, geht wie der Weingärtner in seinem Garten zum Weinstock, zu seinem Sohn. Und er will, dass sein Weinstock prächtig und schön aussieht. Und so nimmt er die Reben ohne Frucht weg und die Reben mit Frucht, die schneidet er zurück, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und wir könnten das vielleicht schnell überlesen, aber das ist eine herausfordernde Wahrheit für uns, weil wir diese Reben sind. Und so möchte ich dich fragen, liebes Mitglied der Berg, lieber Gast, der heute im Gottesdienst mit dabei ist, wurdest du schon mal zurückgeschnitten durch die schmerzhaften Scheren Gottes? Bist du in Christus und siehst du in deinem Leben auch Frucht, aber erlebst, dass der Herr dich züchtigt? Vielleicht sind das Misserfolge in deinem Arbeitsleben, vielleicht ja Probleme mit deinem Chef, der dich wegen irgendeinem Grund ungerecht behandelt. Oder es sind Streitigkeiten in deiner Familie. Vielleicht sind Teile deiner Familie noch nicht gläubig und das führt am Esstisch oder wo auch immer ständig zu Streit, der dich sehr belastet. Oder es sind zerbrochene Freundschaften oder vielleicht eine abrupte Einschränkung in deinem Leben, die dich sehr belastet. Vielleicht eine Krankheit, entweder deine eigene oder auch die deiner Liebsten. Und dann lass dir von diesem Text heute Morgen das sagen. Dein Vater im Himmel handelt nach seinem perfekten Plan. Und letzten Endes wird dein Leben noch viel fruchtbarer sein. Gerade dadurch, dass er dich züchtigt. Durch Züchtigung, Leid, Rückschläge, an die du vielleicht jetzt gerade denkst. Und hierbei müssen wir wirklich in diesem Bild, was Jesus uns vor Augen malt, eines verstehen. Eben durch das Zurückschneiden von außen kommt erst von innen der lebensgebende, wachstumsbringende Saft des Weinstocks zu vollem Gebrauch. Also der Vater diszipliniert uns von außen und Christus versorgt uns von innen durch seinen Geist. Das ist ein riesiges Versprechen. Lass es uns nicht vergessen. Gehen wir weiter zu Vers 3. Dort heißt es, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Moment mal, alle Reben, die Frucht bringen, die müssen noch gereinigt werden. Aber auf der anderen Seite, die Jünger sind schon rein und haben das gar nicht mehr nötig. Nur ein paar Stunden vorher hat Jesus zu seinen Jüngern die gleichen Worte gesprochen. Ihr seid rein. Und doch waren es andere Worte. Das ist Johannes 13, Vers 10. Ihr seid rein, aber nicht alle. Und Vers 11 erklärt uns das dann. Denn er erkannte seinen Verräter. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Das heißt, seine 11 Jünger, denen Jesus dieses Bild des Weinstocks vor Augen malt, die sind schon rein. Was hat es dann mit Jesu ganzer Rede in unserem Text heute Morgen auf sich? Hör mal auf Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Was heißt das? Seine Jünger haben schon ewiges Leben. Sie sind schon am Leben geistlich und nicht mehr tot. Und das gilt auch für uns heute Morgen. Wir sind schon rein in Christus. Und zwar, so heißt es in Vers 3, lass uns nochmal reinschauen, um des Wortes willen, das Jesus geredet hat. Also wegen dem Wort von Jesus, wegen dem Evangelium sind wir rein. Das dürfen wir uns merken. Und auch wenn wir schon rein sind, hört es in Vers 3 nicht auf. Nein, Jesus gibt in Vers 4 seinen Jüngern einen Befehl von größter Wichtigkeit. Er sagt, Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Der Befehl ist, bleibt in mir. Jesu Jünger sollen in ihm bleiben. Und wenn sie das tun, sagt Jesus, dann bleibt Jesus auch in ihnen. Und Jesus sagt das auch zu uns. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und ich denke, wenn wir diese Verse lesen, dann hören wir diesen Befehl aus Vers 4 oft falsch. Bemerke, Jesus sagt nicht, bring Frucht. Er sagt nicht, dein Leben soll fruchtbar sein. Auch wenn das natürlich stimmt von der Bibel her. Sein Aufruf richtet sich aber primär nicht nach Frucht. Und wir haben auch den Grund für diese Art des Befehles in Vers 4. Die Rebe kann von sich selbst aus gar keine Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben und so auch wir. Wir können auch keine Frucht bringen, wenn wir nicht in Christus sind. Diese Verbindung ist unbedingt notwendig, damit wir nicht weggenommen werden, wie es in Vers 2 heißt. Und Vers 5 macht das noch deutlicher. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist wirklich der Kern unseres Textes heute Morgen. Wenn wir dem Befehl Folge leisten, in Christus zu bleiben, dann bringen wir viel Frucht. Nicht nur ein bisschen, viel. Und spätestens jetzt stellt sich uns natürlich die Frage, was heißt es eigentlich konkret, in Christus zu bleiben? Man hört das so oft, was heißt es eigentlich? Und unser Text sagt das hier nicht explizit, aber die Bibel im Ganzen macht das ganz deutlich. Es heißt nämlich, zu glauben, an Jesus zu glauben, unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Unsere Hoffnung allein auf das Fundament Jesu Christi zu legen, das er gestiftet hat durch das Erlösungswerk am Kreuz. Es heißt, auszuharren und beständig zu bleiben in der Nachfolge Jesu. Es ist wie so ein schmaler Weg, auf dem wir gehen, in Richtung der Ewigkeit mit Gott. Und links und rechts von diesem Weg sind irgendwelche Verlockungen, die uns davon abbringen wollen, auf diesem Weg zu bleiben. Ich war vorletztes Jahr auf einer Wanderung mit ein paar Freunden. Und wir haben uns am Anfang in ein paar Gruppen aufgeteilt und wir haben uns so zum Ziel gesetzt, innerhalb von 2 Tagen von unserem Startpunkt, wo wir hingefahren wurden, zurück zu unserem Haus zu laufen. Und die Gruppe, die am schnellsten sein würde, die sollte gewinnen. Und so sind wir losgelaufen mit unserem ganzen Equipment und mit unserem GPS-Navigationsgerät, wo uns die Richtung angezeigt wurde, wo wir lang gehen sollen. Und tatsächlich war ich dann mit meiner Gruppe am 2. Tag ganz vorne. Ja, wir sind gerade durch den letzten Checkpoint gekommen und wir haben gesehen, okay, wir haben viel Abstand zu den Leuten hinter uns. Und wegen diesem großen Abstand haben wir gar nicht mehr so genau hingeschaut, wo wir jetzt eigentlich langlaufen müssen. Und wie es ja kommen musste, so ist es geschehen. Wir haben kurz vor dem Schluss eine falsche Abzweigung genommen. Was ich am Anfang nicht erwähnt habe, ist, dass ich für diese Wanderung keine richtigen Wanderschuhe hatte, sondern nur so alte, schlechte Winterschuhe, die bis zu diesem Zeitpunkt auch schon komplett durchgelaufen waren. Und jeder Schritt hat dadurch echt ziemlich wehgetan. Und in dieser letzten Stunde, die wir nur gehen mussten, weil wir diese falsche Abzweigung genommen haben, war ich ständig versucht, einfach mich auf den Weg zu setzen und links liegen zu bleiben und mein Team im Stich zu lassen. In Christus bleiben heißt weiterzugehen, trotz so mancher Schwierigkeiten, die uns begegnet auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Und wir bringen Frucht, wenn wir dabei bleiben, genau das zu tun. Und das Ende von Vers 5, lasst uns nochmal hineinschauen, gibt uns auch den Grund dafür. Dort steht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von Christus können wir nichts tun. In unserem Kontext heißt das, dass wir keine Frucht bringen können, wenn wir getrennt von ihm sind. Und die Folge davon, die kennen wir schon aus Vers 2. Was nun genau Frucht ist, wird in unserem Text nicht genau genannt. Und ich denke, der Grund dafür ist, wie gesagt, dass das nicht das Thema ist. Es geht nicht zentral um das Fruchtbringen als solches, sondern eben darum, in Jesus zu bleiben. Und dennoch wird in dem Bild, was Jesus seinen Jüngern vor Augen malt, deutlich, was die Frucht außerhalb des Bildes ist. Es ist nämlich kurz gesagt, das, was Gott wohlgefällig ist. Und das bedeutet, wenn wir getrennt von Christus sind, dann können wir nichts tun, was Gott gefällt. Gar nichts. Wir sind absolut abhängig davon, um vor Gott bestehen zu können. Merkt ihr das? Wir sind völlig angewiesen auf Christus. Rettung von unserer Sünde gibt es nur in ihm. So wie die Rebe im Weinstock ist und Frucht entsteht an ihr, wodurch der Weinstock schön und prächtig ist, so sollst du in Christus bleiben. Auf dass viel Frucht entsteht und Christus herrlich, schön und prächtig dasteht. Du sollst hinweisen mit deinem ganzen Leben auf deinen Herrn, der dich gerettet hat. Und in Christus bleiben ist eine todernste Angelegenheit. Das lesen wir in Vers 6. Wo Jesus deutlich macht, was mit denen passiert, die seinem ernsten Befehl nicht Folge leisten. Schaut mit mir in Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Also das, was in Vers 2 noch mit wegnehmen genannt wurde, Das wird hier konkretisiert. Die Botschaft an die Jünger ist wie folgt: Wenn ihr nicht in mir bleibt, was sich darin zeigt, dass euer Leben fruchtbar ist, werdet ihr weggeworfen, ihr verdorrt, und solche werden gesammelt, ins Feuer geworfen, wo sie brennen. Also Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Dem Weingärtner ist sein Weinstock wichtig. Er will, dass sein Weinstock schön ist und gut wächst. Und so pflegt er die guten Reben und sorgt dafür, dass sie noch besser werden. Und die schlechten Reben hingegen nimmt er weg und schmeißt sie ins Feuer. Und die Jünger wissen ganz genau, dass auch sie die Reben sind in diesem Bild. Und es wird sehr deutlich auch in den Kapiteln über diese letzten Stunden, dass Jesus seine Jünger von ganzem Herzen liebt. Ja, er hat ihnen in Kapitel 13 nicht nur ihre Füße gewaschen, sondern wir wissen, dass er am darauffolgenden Tag auch für seine Jünger am Kreuz sterben würde. Also Jesus liebt seine Jünger. Und in seiner Liebe richtet er diese so starken und erschütternden Worte an sie. Wenn ihr nicht in mir bleibt, was sich dadurch zeigt, dass euer Leben fruchtbar ist, werdet ihr weggeworfen, ihr verdorrt und ihr landet im Feuer, wo ihr brennt. Und ich denke, spätestens jetzt mögen wir uns eine sehr wichtige Frage stellen, nämlich: Wenn wir in Christus sind und die wir an Jesus glauben, sind das? Ist es möglich, dass wir irgendwie aus dieser Stellung herauskommen, in der wir in Christus sind? Dass wir irgendwie vielleicht sogar unser Heil verlieren? Und ich werde nur kurz darauf eingehen, weil das nicht der Fokus unseres Textes ist, aber es ist dennoch wichtig für uns. Dazu sind uns zwei Dinge in unserem Text bis jetzt aufgefallen. Erstens, es heißt in Vers 6 nicht: Wenn ihr nicht in mir bleibt, werdet ihr weggeworfen und verdorrt und landet im Feuer. Sondern es heißt: Wenn ihr jemand nicht in mir bleibt. Und natürlich sind bei jemand die Jünger nicht ausgeschlossen und dennoch sind sie nicht in erster Linie angesprochen. Anders ist das in Vers 7, wo sie in erster Linie angesprochen werden. Dort heißt es: Wenn ihr in mir bleibt und so weiter. Und die zweite Sache, die wir sehen, die kennen wir schon, das ist Vers 3. Er hat seinen Jüngern schon versprochen, dass sie schon rein sind. Sie sind schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und haben schon das ewige Leben. Oder hör auf die Stelle aus Johannes 10, die Verse 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, wenn du Jesus nachfolgst, dann hat er dir schon ewiges Leben gegeben. Du wirst nicht verloren gehen. Ja, du bist felsenfest in der Hand deines Retters Christus. Und dennoch bleibt diese Warnung aus Vers 6 bestehen. Derselbe Jesus, der dir das verspricht, der sagt auch zu dir: Bleib in mir. Das ist unsere Verantwortung. Das ist deine Verantwortung und das ist auch deine Aufgabe. Und deswegen lasst uns sie wahrnehmen. Gerade in Anbetracht dessen, was passieren würde, wenn wir uns nicht daran halten würden. Und wenn wir das tun, wenn wir in Jesus bleiben, dann gibt uns dieser Jesus ein wunderbares Versprechen. Das ist Vers 7. Lasst uns nochmal gemeinsam diesen Vers lesen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Nun, was verspricht uns Jesus hier? Also ich fahre ja einen Daimler. Gut, ich muss dazu sagen, es ist ein Smart. Und so ein Smart, das ist ja wirklich nur ein halbes Auto. Heißt das, ich kann jetzt Gott, sagen wir mal, um einen 911er Porsche bitten und schwupp steht er in meiner Garage? Ach ja, und eine Garage wäre eigentlich auch nicht schlecht und Geld zum Tanken brauche ich auch irgendwo her. Funktioniert Gott so? Ist das, was dieser Vers meint? Ich denke nicht. Was es heißt, wird im Evangelium von Johannes ganz deutlich. Denn das ist nicht die einzige Stelle, wo es um das Bitten oder das Bitten im Namen Jesu geht. wiederum wahrscheinlich nur ein paar Stunden oder vielleicht sogar nur Minuten vor diesem ganzen Geschehen, was wir uns gerade gemeinsam anschauen, nachzulesen in Johannes 14, Vers 13, sagt Jesus: Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Und Vers 14 gleich dazu: Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und etwas später nach unserer Stelle, Johannes 16, Verse 23 und 24, lesen wir ganz ähnliche Worte. Dort heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Also das Bitten scheint eine ganz wichtige Sache für Jesus zu sein. Und derselbe Johannes, der auch unser Evangelium, was wir heute genauer anschauen, geschrieben hat, der hat auch drei weitere Briefe geschrieben. Und im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14, finden wir auch den Schlüssel, um diese Art von Bitten zu verstehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mit aufschlagen, aber ihr könnt auch einfach zuhören. Johannes, 1. Johannes 5, Vers 14, dort steht: Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Also so wie Gott es will, dann erhört er uns. Aber wir müssen nicht unbedingt weit von unserem Text weggehen, um diese schöne Wahrheit zu verstehen. Auch in unserem Text befindet sich so ein Schlüssel. Denn es heißt in Vers 7, lasst uns nochmal hineinschauen: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Also was heißt es, wenn Jesu Worte in einem bleiben? In Kürze bedeutet es, dass unser Denken, unser Fühlen, unser Tun und so unser ganzes Wesen ihm gemäß ist. Also es ihm und seinem Wort entspricht, so wie er es will. Das bedeutet, dass unsere Bitten erhört werden, wenn sie Jesu Willen entsprechen. Wenn wir in ihm bleiben und seine Worte auch in uns. Es sind also zwei Sachen, die wir in unserem Text bis jetzt gelernt haben. Erstens: Bleib in mir, dadurch bringt ihr viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und zweitens: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Also das ist wichtig zu verstehen. Wir können alleine nichts tun, was dem Vater gefällt. Doch er verspricht uns, dass wenn wir im Namen von Jesus beten, also so beten, wie er es von uns will, dass genau das geschieht, dass nämlich Frucht in unserem Leben entsteht, in uns und durch uns. Das ist sein Versprechen an uns. Wir sind machtlos, aber wir haben den Mächtigsten an unserer Seite. Er gibt uns, was wir bitten, wenn es gut ist. Also bitte ihn. Machst du das oft genug? Oder geht es dir wie mir, dass du oft denkst: Ach Gott, macht schon sein Ding. Sein Plan steht doch eh fest. Was soll denn mein Gebet daran noch ändern? Betest du zum Beispiel für Ungläubige? Ich habe mich in der Vorbereitung diese Frage gestellt, weil einer meiner beiden Brüder noch nicht an Jesus glaubt. Und wie oft bete ich eigentlich für ihn? Und die Antwort ist ganz klar: zu selten. Und so lasst uns doch diesen Text nehmen und lasst uns von ihm ermutigt werden, mutig und beständig im Gebet zu bleiben. Vers 8 gibt ein passendes Ende unseres heutigen Textes. Lasst uns diesen letzten Vers noch einmal zusammen lesen. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also alles, was wir bis jetzt in unserem Text gelesen haben, das sind Weisungen, die der Sohn gibt. Und das Endziel all dessen ist, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird. Wodurch genau? Dass wir erstens viel Frucht bringen und zweitens seine Jünger werden. Erinnert ihr euch noch an den Kern des Textes, den ich uns ganz am Anfang gesagt habe? Wenn wir in Christus bleiben, dann bringen wir viel Frucht und das dient letzten Endes zur Verherrlichung des Vaters. Bei diesem letzten Punkt sind wir jetzt. Und wir bemerken, dass der Vater im Bild als Weingärtner der souveräne Akteur ist. Er pflanzt in seinem Garten einen Weinstock und er pflegt ihn. Die Reben, die keine Frucht bringen, die nimmt er weg. Und die Reben, die Frucht bringen, die schneidet er zurück. Dem Vater ist seine Ehre wichtig. Ja, sie ist das Ziel, auf das alles hinläuft. Und sein Weinstock soll prächtig und schön sein. Und das zu des Vaters Ehre. Dazu bist also du gemacht, zu einem Leben zu Gottes Ehre. Und das ist nichts völlig Abstraktes, nichts rein Theologisches, was irgendwie über unseren Köpfen bleibt, was gar keinen persönlichen Bezug zu uns hat. Nein, es ist ein Leben, was sich nicht in erster Linie um uns und unsere Bedürfnisse und unsere Probleme und auch nicht um unseren Spaß dreht, sondern ein Leben, was sich um Gott und seine Ehre dreht. Ein Leben mit dem Blick über alles Vergängliche hinweg zu ihm, dem unvergänglichen, ewigen Gott. Nur ein paar Stunden, circa einen halben Tag, nachdem Jesus dies seinen Jüngern erklärt hat, ist das passiert, wozu er auf die Erde gekommen ist. Nachdem er verraten und zu Unrecht verurteilt wurde, verspottet, geschlagen und gefoltert wurde, wurde er zuletzt grausamst am Kreuz von Golgatha hingerichtet. Er starb an deiner und meiner Stelle, für deine und meine Sünde. Er wurde zum Fluch gemacht und er nahm die Sünde auf sich, auf dass wir durch ihn gerecht vor Gott stehen dürfen. Er hat uns mit dem Vater versöhnt und erlöst von aller Ungerechtigkeit, in seiner großen Gnade und Liebe. Und das, und jetzt pass auf, ultimativ zu Gottes Ehre. Also das, wonach wir uns doch so sehr sehnen, dass der Gott, der uns errettet hat und den höchsten Preis für uns gezahlt hat, Ehre bekommt. Das, sagt unser Text, passiert, wenn wir nur in Christus bleiben. Und so lasst uns in Christus bleiben. Die Herrlichkeit, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und so soll es auch unser Leben tun. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, danke für dieses wunderbare Evangelium, was du uns in deinem Wort offenbart hast. Danke, dass du uns mit dir versöhnt hast und danke, dass wir ein für alle Mal gerecht stehen dürfen vor dir, weil du uns gerecht gemacht hast. Und danke, dass dein Sohn Jesus Christus der feste Grund ist, auf dem wir stehen. Ein Grund, der uns in jeder Lebenssituation festen Halt gibt. Und so bitte hilf uns dazu, diesem Befehl, von dem wir jetzt gelesen haben, Folge zu leisten. Bitte hilf uns, in Christus zu bleiben. Halte du uns in deiner starken Hand. In deiner Gnade, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.